Wortemut, Modemut. Ein Podcast von Mara und Alina. Mut zum Mut.
Urlaubsreif.
Ausgelastet.
Gestresst.
Überflutet.
Verkopft.
Inspiriert.
Hallo!
Hallo! Hallo, hallo! Ich bin irgendwie heute voll, ich freue mich richtig, dass wir aufnehmen.
Ich auch.
Ich bin fast so ein bisschen aufgeregt irgendwie, ich weiß gar
Echt?
nicht,
Hm.
weil ich glaube, das ist so ungewohnt jetzt hier so von so weit weg vielleicht, keine
Nee, bei mir ist es
Ahnung.
gerade eher so, es gibt mir so übel die Comfy-Vibes. Also ich merke so übel, ich bin so übel, it's like a therapy session, weißt du, irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde schon immer, Podcast aufnehmen ist nochmal anders, als wenn wir einfach so reden. Also so ist natürlich auch nochmal, aber wenn man sich da so vorbereitet und man redet mal so über alle möglichen Sachen und trotzdem auch über schöne Dinge. Und ja, wir haben es so lange nicht mehr
Absolut.
gemacht. Leute, we are
Ja.
so sorry.
Ja.
Es kam so lange jetzt nichts von uns. Wir sind verspätet, we are late to the party.
Exactly. Also wir hatten es eigentlich geplant, pünktlich zu sein, aber wir haben es einfach nicht geschafft, aus ganz vielen Gründen irgendwie. Und ja, ich bin jetzt ja in Stockholm seit 2 Wochen und oder schon länger? Sogar schon ein
Schon
bisschen länger.
drei.
Drei, ne? Oh
Oh,
Gott,
es
die
geht so
Zeit vergeht so
schnell.
schnell. Vor allem diese Woche ging bei mir so schnell, weil wir haben halt so einen Pop-up-Store eröffnet und da war natürlich alles drunter und drüber. Und deswegen war ich irgendwie die ganze Zeit so, hä, es ist schon Mittwoch, hä, es ist schon Donnerstag, oh Gott, es ist schon Freitag. Und ja, deswegen bin ich einfach so überflutet von allen Informationen, die man so bekommt. Weil heute haben
Ja.
wir zum Beispiel so das erste Mal so Tech-Packs gemacht. Wusste ich vorher überhaupt nicht, dass das
Was ist
existiert.
das?
Da muss man so technische Zeichnungen machen und das wird dann halt in so einem.
Ah, doch, das kenne ich.
Ja, genau. Und das wird dann halt so aufgebaut, dass die,
Das müssen wir jetzt auch machen.
Fabrik halt dann ganz genau weiß, was in welcher
Ja.
Farbe, bla 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 bla. Und ich habe halt klar schon technische Zeichnungen gemacht, auch schon am PC, aber das war immer nur so ein bisschen angeleitet vom Lehrer und mehr nicht. Und jetzt habe ich es halt mal so richtig gemacht. Und das ist wirklich anstrengend, vor allem weil, also du hast ja schon viel mit so Programmen gearbeitet wegen deinem Studium, aber ich halt ja noch nicht so und deswegen muss ich da echt erstmal
Aber
reinkommen.
mit was arbeitet ihr? Illustrator oder was?
Ja, genau.
Ja.
Ja, und irgendwie, ja, ist einfach viel los, aber deswegen macht es gerade auch noch voll Spaß, weil halt jeden Tag so was anderes passiert. Ja.
Aber geil. Also, ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil mir ging es ja auch am Anfang so, als ich nach Wien gezogen bin. Und mir geht es ja jetzt auch immer noch so.
Ja.
Also, aber es ist schon ein bisschen. Und es hat sich ja eingelebt. Aber jetzt ist dann halt so dieser Alltagsstress einfach viel präsenter. Also am Anfang war es so dieser Anfangsstress. Und jetzt ist es halt so dieser Alltagsstress, der einen schon so komplett, ja, fertig macht, sage ich mal so, wirklich.
Schon so
Es ist,
einnimmt.
ja, und das ist halt so, ich habe manchmal, habe ich auch schon zu dir gesagt, manchmal habe ich so das Gefühl, lebe ich wirklich in Wien? Weil ich so, ich gehe quasi zur Arbeit nach Hause, zur Arbeit nach Hause. So, weißt du, also hat zu meiner Ausbildung nach Hause. Und dann, ich sehe dann nicht so wirklich viel von der Stadt. Und am Wochenende bin ich meistens irgendwie in letzter Zeit übel fertig. Und dann schlafe ich oder versuche einfach nur Schlaf nachzuholen. Jetzt ist langsam das Wetter auch scheiße. Und ja, aber deswegen, ich bin einfach nur urlaubsreif. Ich habe jetzt zum Glück eine Woche frei. Das ist richtig nice. Und bin tatsächlich jetzt auch in unserer Heimatstadt in Kassel gestern
Oh, ich bin
angekommen,
ganz
gestern Abend.
neidisch.
Echt,
Ja,
wieso?
aber ich weiß nicht.
Nein.
Nur wenn ich schon dieses Wort Kassel sage, dann kriege ich irgendwie schon so richtiges, oh, warmes Gefühl. Ich weiß auch nicht. Also
Ich habe mich
nein,
ganz.
ich bin auch froh, dass ich jetzt gerade nicht in Kassel bin und ich glaube, ich könnte auch gerade nicht in Kassel wohnen. Aber trotzdem ist es immer so Komfort für
Ja, ich finde es so
mich.
lustig, weil bei mir ist es jetzt wirklich so, also auch gestern, als ich nach Kassel reingefahren bin, war ich so. Also. Es ist schön. Ich habe so auch so, es ist einfach Heimat und ich freue mich auch auf meine Familie und alles. Aber auf der anderen Art und Weise muss ich auch sagen, habe ich gar keinen Bock dann immer. Ich bin so, oh nee. Also ich bin richtig froh, dass ich nicht mehr in Kassel wohne. Mhm. Und ich habe so richtig gemischte Gefühle. Auf der einen Seite laufe ich so durch die Stadt und denke mir so, boah, es ist irgendwie alles scheiße hier. Und irgendwie voll, ich weiß nicht, ich bin froh, dass ich hier weg bin. Und dann bin ich aber auch so, oh ja, ist schon eine tolle Stadt. Und ich liebe es auch. Und so. Ja. Es ist wie immer so eine Hassliebe. Aber im Endeffekt, ich freue mich einfach jetzt hier. Ich muss es einfach jetzt anders betrachten, weil ich manchmal noch so einfach alte Erinnerungen, also nicht so gute alte Erinnerungen aus den letzten 1-2 Jahren hier einfach habe, die mich dann so ein bisschen runterziehen noch. Und ich glaube, deswegen muss ich noch den Abstand, der muss ich einfach noch ein bisschen erhöhen zu der Stadt, dass ich wieder sagen kann, ich komme nach Kassel und ich habe nur alte, gute Erinnerungen, oder nicht nur, aber halt so zum Beispiel auch die Erinnerungen, die wir haben oder so, wo ich dann auch so, also wenn ich zum Beispiel hier bei meiner Mama jetzt bin, da muss ich ganz viel an uns denken und so an meine richtige Jugend, die halt geil war. Aber wenn ich so an anderen Orten der Stadt bin, dann kommen halt so Gefühle hoch aus den letzten 1-2 Jahren, die halt einfach nicht so schön waren und das gibt mir keine gute Vibes. Aber nee, ansonsten all in all geht es mir jetzt wieder ein bisschen besser. Mir ging es ja gesundheitlich auch die letzten 2 Wochen leider nicht so gut. Deswegen konnte ich zum Beispiel auch den Podcast nicht aufnehmen. Und dadurch, dass einfach alles dann doch irgendwie ein bisschen belastend ist. Ich meine, du merkst es ja jetzt auch. Und bei mir ist es einfach so, seit ich nach Wien gezogen bin, ich hatte halt keine richtige Pause einfach. Und es ging direkt los und ich hatte keine richtige Einlebungszeit und kam irgendwie nie so runter. Und jetzt sind alle auf einmal krank geworden und ich bin dann auch so ein bisschen krank geworden. Aber hatte auch einfach, bei mir hat das irgendwie extrem psychisch reingehauen, leider. Und dann ging es mir einfach nicht so gut und musste einfach mal ein bisschen auf mich aufpassen und Acht geben. Aber jetzt geht es mir schon ein bisschen besser und am Montag gehe ich ja auch wieder zur Therapy, zur richtigen Therapy, nicht zur Podcast-Therapy.
Ja, und auch endlich mal wieder dann vor Ort halt. Das ist irgendwie auch so gut, ne? Weil ich meine, wenn man dann gerade mal jemanden gefunden hat, bei dem man sich irgendwie wohlfühlt, und dann in eine neue Stadt zieht, das ist einfach ätzend irgendwie.
In Wien findest du keinen Therapieplatz, das geht nicht. Also da musst du Privattherapie nehmen, dafür habe ich kein Geld, weil die Stadt hier schon so teuer ist.
Ja.
Aber anyways,
scheiße.
Jetzt sind wir auf jeden Fall hier und meine Frage an dich, was trägst du heute?
Ja, also heute trage ich noch nicht so was Besonderes, aber ich gehe nachher noch feiern. Da muss ich mich auf jeden Fall noch umziehen. Aber jetzt gerade trage ich einfach so eine Baggy Jeans in so einer Sandfarbe und einen rot-weiß gestreiften Pulli und darüber noch so ein gestricktes Korsett, aber halt aus Strick. Ja, also relativ basic, einfach so entspannt und kuschelig warm fürs Studio, weil bei uns im Studio ist es immer so kalt und ja, that's what I'm wearing and what about you?
Bei mir, wie immer jetzt irgendwie in den Podcast-Folgen, im Podcast kennt ihr mich jetzt nur noch so als die chillige Alina irgendwie. Ich weiß nicht, habe ich natürlich einfach, weil ich bin ja auch urlaubsreif und ich habe jetzt ja auch offiziell schon Urlaub. Und das lebe ich komplett, deswegen ich bin im cozy Hoodie und Jogginghose. Ja, wie die letzten Folgen auch. Irgendwie jetzt echt immer. In letzter Zeit, wenn wir Podcast aufnehmen, ich habe immer nur cozy Outfits an. Meine schönen Outfits trage ich nicht, wenn wir Podcast aufnehmen, weil das für mich immer so ein Comfy-Moment ist,
deswegen
jetzt Podcast aufzunehmen.
Naja, und wir nehmen das ja auch meistens
in
zu
der
so Zeiten auf. Ja, und wir nehmen das ja meistens entweder irgendwie am Wochenende morgens auf, wenn man gerade erst aufgewacht ist. Mhm. Oder halt so generell am Wochenende ist man ja eigentlich immer gerade erst aufgewacht, weil man ja einfach nur im Bett chillt, wenn es geht. Und oder halt irgendwie so abends, wenn man schon im chilligen Klamotten ist. Und bei mir ist es halt auch eh im Winter so. Oder generell, wenn ich zu Hause bin, dann ziehe ich mich meistens auch sofort um.
Safe. Ich ziehe immer Jogginghose direkt an, wenn ich zu Hause bin.
Deshalb. Immer. Das gehört doch einfach dazu. Und ich finde, das ist genau richtig, dass wir während dem Podcast so angezogen sind, weil ich hätte jetzt auch keinen Bock hier zu sitzen im, keine Ahnung, Glitzerkleid, keine Ahnung.
Ja, es ist halt einfach, wir sind halt einfach treu zu unserer Stimmung in dem Moment. beziehungsweise meine Stimmung ist ja noch sehr gestresst und verkopft. Aber ich versuche mich jetzt wirklich mal ein bisschen zu entspannen in den Ferien. Ich hoffe, ich krieg's hin, weil ich habe schon wieder so viele To-Do-Listen in meinem Kopf, was ich alles machen muss, machen will. Und also auch schöne Sachen, die ich machen will. Aber so, weil ich wollte halt auch mal so schöne, kreative Sachen machen.
Aber ich finde halt gucken. Auch immer, wenn man in der Heimat ist, dann hat man schon auch immer viel auf dem so Kalender, was zu tun ist. Also schon alleine, ja. Sei es irgendwie halt so Oma, Opa besuchen, irgendwelche Arzttermine.
Die sind ja zum Glück bei mir.
Die sind bei dir direkt um die Ecke, ja. Aber halt auch so Arzttermine, was weiß ich irgendwie. Dann ja. Hat man doch immer mehr zu tun, als man sich wünschen würde.
Ja, vor allem, weil ich habe noch so einen Uni-Termin, weil ich mache ja eigentlich auch noch meine Uni weiter. Ich habe mich ja nicht exmatrikulieren lassen, weil ich will auch die Uni gerne noch weitermachen und das ja damit kombinieren. Und deswegen habe ich am Montag noch einen Uni-Termin mit meinem Prof. Und da muss ich mir halt jetzt noch mein Konzept aufschreiben, was ich ihm dann vorstellen will.
Ja. Oh, das ist auch richtig aufregend.
Das ist richtig aufregend, weil im Endeffekt, also ich meine, klar, er kann mir nicht verbieten, aufzuhören zu studieren, aber im Endeffekt kann er ja schon sagen, ja, ich glaube nicht, dass sie das Studium jetzt weitermachen sollten. So, weil ich meine, im Endeffekt, meine Kapazitäten liegen ja gerade eher in Wien und nicht bei der Uni hier. Aber ich würde es trotzdem gerne irgendwie miteinander verbinden, weil ich glaube, dass ich mittlerweile schon ein Thema gefunden habe für meine Kollektion und für meine Sachen, die mich so interessieren. Und ich glaube, dass ich das ganz gut eigentlich auch noch verbinden kann.
Oh, geil, ich bin gespannt.
Ja, kann ich dir mal in Ruhe? Also ja. Ihr werdet auf jeden Fall noch davon hören, Leute. Aber ich will jetzt hier im Podcast noch nicht so viel drüber reden, weil es sind meine ersten Ideen gerade die letzten Tage gewesen. Und ich versuche das jetzt erstmal auf Papier zu bringen. Deswegen will ich hier noch nicht so viel spoilen. Aber ihr werdet das eh alle mitbekommen. Also
auf jeden Fall. Ja, wild. Das klingt ja nach richtig guten News. Ja. Und apropos News, würde ich vielleicht mal zu den Fashion News übergehen. Genau, und zwar bei mir. Oh, ich muss mal. So. Ich habe Alina gerade nicht mehr gesehen. Die ist mir aus den Händen entglitten. Naja, auf jeden Fall habe ich heute nur Fashion News von der Kardashian Front.
Ui.
Ist ja auch gerade die neue Season raus und ich bin fleißig. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich die neueste Folge geguckt habe, aber ich bin auf jeden Fall dabei, das zu schauen. Und erste New, nicht so spannend. Und zwar Skims, also die Modemarke von Kim Kardashian, bekommt jetzt auch eine Männerabteilung, weil die hatte ja bis jetzt nur so Unterwäsche für Frauen, halt auch viel so Shapewear und so. Und jetzt gibt es dann eben auch bald Männermode. Und die zweite Information, Kylie Jenner bekommt oder hat eine neue Fashion Brand, die heißt Kai, also K-H-Y. Und was ich da besonders interessant fand, dass sie für ihre erste Kollektion mit Namedia kollaboriert, also genau dem Label, worüber wir, glaube ich, in der letzten Folge gesprochen haben, welches von Hermes verklagt wurde wegen diesem Birkin-Skandal. Die haben für die erste Kollektion von Kylie Jenners Fashion Brand zusammengearbeitet und da bin ich mal richtig gespannt. Also ich habe schon ein Foto gesehen, das war so ein Matrix-Ledermantel. Ja, mal gucken. Und das soll wohl auch nicht so, also es soll wohl schon eine Luxusbrand sein, die aber immer noch affordable ist. Was das heißt, ist dann natürlich die Frage, aber
okay.
Ja.
Aha.
Die Kardashians wieder gut dabei.
Ja, ich habe eigentlich nur eine News und die bezieht sich eigentlich schon auf unser Thema. Ist auch nicht mehr ganz so, also ist jetzt schon ein Monat, glaube ich, her, die News eigentlich. Aber ich finde es irgendwie eigentlich immer noch aktuell und es passt auch zu unserem Thema. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich es jetzt eigentlich schon sagen will. Aber ich sage es jetzt einfach schon mal, weil dann, glaube ich, haben wir direkt die Überleitung.
Das ist der Einstieg.
Zu unserem Thema. Und zwar wird unser Thema heute sein, dass wir über den großen Luxuskonzern LVMH reden wollen. Und den CEO Bernard Arnault. Und da werden wir jetzt gleich drauf eingehen. Aber eine News, beziehungsweise eine, ja, Aufruhr-News, keine Ahnung, wie man das nennen kann.
Skandal.
Eine Skandal-News, genau. Vor ja, einem Monat ungefähr, wurde darüber recherchiert, beziehungsweise ja, berichtet, genau, dass der Benna Arnault wahrscheinlich Geld, also es Verdacht, besteht Verdacht auf Geldwäsche mit einem russischen Oligarchen zusammen. Also, dass die zusammen Geldwäsche betreiben. Und zwar geht es dabei um den Kauf und den Verkauf von Luxusimmobilien in dem Nobelskiort Courchevel in den französischen Alpen. Und ja, da wird jetzt gerade so ein bisschen ermittelt und der Verdacht auf Geldwäsche besteht hierbei.
Spicy. Vor allem, wenn wir jetzt mal, also ich, echt krass, weil ich meine, Benna Arnault zählt ja zu den reichsten Menschen der Welt. Und dazu kommen wir bestimmt auch später nochmal. Jetzt einfach erstmal zu unserem heutigen Thema. Alina hat es ja schon gesagt, wir wollen heute über LVM Asch reden. Der wichtigste, würde ich jetzt mal behaupten, Konzern der Mode. Und zwar erstmal so zum Verständnis, LVM Asch steht für Louis Vuitton, Moët und Hennessy. Das ist sozusagen der Zusammenschluss. Und gegründet wurde das Ganze 1987.
Man kann ja nochmal sagen, dass der Zusammenschluss, also es ist ja einmal Louis Vuitton, also die Lederwarenmarke Louis Vuitton, dann das Champagnergut Moët Chandon und Hennessy, das ist ein Cognac-Brennerei gewesen. Genau. Die haben sich zusammengeschlossen.
Genau, und dafür steht eben LVM Asch. Und ja, das wurde halt in Frankreich gegründet, wo es auch immer noch seinen Sitz hat sozusagen. Und es ist halt einfach einer der bedeutendsten Akteure im Luxussegment, generell weltweit. Und heutzutage haben die viel, viel mehr Marken als eben diese drei. Also da können wir vielleicht auch gleich nochmal sagen, was da alles dazugehört. Wobei ich glaube, der Podcast nicht lang genug ist, um alle Marken zu nennen, die Teil von LVM Asch sind. Es ist auf jeden Fall so, dass unter anderem Marken wie Givenchy, Fendi, Celine dazugehören. Dann haben wir Uhren und Schmuck, Parfüm und Kosmetik, eben Spirituosen und Weine. Aber auch
Einzelhandel, Sephora zum Beispiel.
Ja.
Und ja, ich weiß nicht, ob du es gerade eben schon gesagt hast, ja zum Beispiel auch Dior. Und ich glaube, damit fängt dann ja auch schon ein bisschen die Geschichte an über den Benna Arnault, wie der auch so ein bisschen da reingekommen ist, würde ich sagen. Weil zum Beispiel Dior ist ja nach wie vor auch immer noch ein sehr großer Anteilseigner von, oder ich glaube sogar mit der größte Anteilseigner von LVM Asch. Und Fun Fact, oder kein Fun Fact, aber wen es interessiert, was sich irgendwie sowas auch nochmal diesen Einfluss von dem Typen zeigt, über den wir jetzt eh reden werden, dass ja der Chef von Dior momentan die Tochter von ihm ist. Und davor war es der Sohn von ihm, 2022. Ja. Und 2023 hat sich das dann nochmal geändert. Also fand ich auch schon ganz interessant.
So wie immer oder oft, wenn Menschen sehr viel Macht haben, dass sie dann eben auch die Familie mit einbinden in dieses, ja, in dieses ganze Firmenmonopol, sage ich mal. Und ich habe jetzt hier gerade vor mir so eine Liste mit allen möglichen Sachen, die zu LVM Asch gehören. Und Hermès ist zum Beispiel auch Teil davon, Benefit. Auch, also ganz viele so Parfümmarken, Loewe, Dior.
Auch Fenty von der Rihanna.
Ja, von Fenty Rihanna.
Und genau. Fendi. Also Fendi und Fenty.
Ja, da gibt es nämlich auch Bilder mit Rihanna und Benna Arnault. Dann halt auch so, ja genau, so Immobiliensachen, auch einige. Und halt ganz viel auch Alkoholmarken, also
Dom Perignon zum Beispiel auch.
Genau, Veuve Clicquot.
Also Champagner. Ganz,
genau.
Moët, Dom Perignon.
Ja, und eben auch so Sachen, die irgendwie, wo man gar nicht so richtig, wo ich jetzt hier auch, wenn ich diese Symbole sehe, die überhaupt nicht kenne. Also einfach so, das ist dann unter andere Aktivitäten aufgelistet und dann steht da irgendwie Le Jardin d'Acclimation. Also irgendeinen Garten wahrscheinlich.
Aber zum Beispiel auch die größte, also die bekannteste Zeitschrift Frankreichs, ich glaube die Le Parisienne, die gehört auch zu LVM Asch.
Ja, genau.
Also auch interessant.
Also es ist wirklich, ich habe, wie gesagt, nicht mal mehr wirklich einen Überblick, wenn ich hier drauf gucke, weil nee. Das so viele Sachen sind, die...
Aber wer einen Überblick hat, und mit dem fangen wir jetzt mal an, ist unser lieber Bernard Arnault, weil der spielt in dem ganzen Unternehmen, wie Mara auch schon gesagt hat, eine sehr große Rolle, weil LWM Asch wäre, glaube ich, nicht so groß, wenn es Bernard Arnault nicht geben würde. Also wir wissen es nicht, aber er hat schon sehr stark dafür gesorgt, dass er unter anderem der reichste, mit einer der reichsten Männer oder Menschen der Welt ist. Und er ist der reichste Mann, der reichste Mensch Europas auf jeden Fall. Und dass halt LWM Asch eines der größten Luxusunternehmen weltweit ist. Und es fängt damit an, dass er erstmal am 5. März 1949 in Frankreich geboren ist. Also er ist ein Franzose, wie man am Namen schon unschwer erkennen kann. Und ja, eigentlich war der gute Bernard Arnault Bauunternehmer. Also er kommt aus einer Bauunternehmerfamilie. Sein Vater war auch Bauunternehmer. Und eigentlich war das dann auch, wie in jedem Familienunternehmen, erstmal so, dass er in die Firma von seinem Vater reingegangen ist und da auch die Geschäfte übernommen hat und in dem Bauunternehmen gearbeitet hat. Bis er eben irgendwann gemerkt hat, ja, vielleicht ist doch vielleicht was anderes ein bisschen lukrativer und bietet sich mehr für ihn an und er eben auf den Modegeschmack gekommen ist und damals dann eben diesen zugrunde gehenden Textilkonzern Boussac Son Frère aufgekauft hat, also übernommen hat und zudem gehörte unter anderem halt Dior als Tochterunternehmen und genau, dann hat er das halt Stück für Stück auch verkauft und hat dann sich immer mehr LWM Asch zugewandt und hat halt immer mehr Anteile von LWM Asch, also Geschäftsanteile von LWM Asch gekauft, bis es irgendwann dann so weit kam, dass er 1989 der Geschäftsführer wurde von LWM Asch und den damaligen Geschäftsführer oder einer der meisten Anteilnehmer vom Thron gehauen hat, und zwar den Henri Récamier.
Aber
Récamier. Man merkt wieder, Französisch ist
schwer.
Our language.
Schwer.
Also Henri Récamier oder Récamier, der war nämlich der CEO von Louis Vuitton und der saß damals im Chefsessel und wurde dann gekonnt vom Bernard Arnault eben runtergeworfen. Und ja, danach, also seit 1989, hat der Bernard Arnault immer mehr und mehr LWM Asch eben vergrößert und eben vor allem ja, neue Marken und Unternehmen aufgekauft und in den Konzern mit eingenommen. Also er hat nicht neue Marken kreiert in dem Sinne, sondern vor allem immer mehr aufgekauft und ja, er wird auch oft als Visionär bezeichnet oder auch von vielen größeren Menschen als Visionär bezeichnet und hat vor allem kreative Köpfe immer sehr gefördert, also das war ihm immer sehr wichtig und drei Prinzipien oder Werte in seinem Unternehmen sind vor allem Kreativität, Qualität und Unternehmergeist. Und das sind irgendwie so seine wichtigsten Werte, denen er nachgeht und was er halt fördern möchte. Und deswegen gibt es halt viele Menschen, die, wenn sie ihm positiv gesinnt sind, eben genau das auch an ihm eben hervorrufen, dass sie sagen, er ist ein kreativer Kopf, der Kreativität in Menschen fördert und das auch fördern möchte, aber gleichzeitig eben auch einen sehr starken Unternehmergeist hat und ein Unternehmen führt und das sehr gut. Und was man halt auch noch zu Bernard Arnault sagen kann, was spannend ist und was auch, glaube ich, zeigt, was für ein ja, großer Mensch oder auch was für ein einflussreicher Mensch er ist, weil er ist einfach sehr, sehr gut vernetzt. Also es gibt kaum Unternehmer, die so, so gut politisch vernetzt vor allem sind. Also er hat sehr gute Kontakte zu allen möglichen politischen Oberhäuptern. Also er war zum Beispiel auch sehr gut mit Donald Trump vernetzt oder eben auch mit Putin, mit auch in Frankreich Macron, aber auch dem Hollande und dem Sarkozy. Also er hat schon immer sehr stark gepflegt, auch, sage ich mal, politische Kontakte zu haben, auch nach China, weil zum Beispiel Louis Vuitton ist auch sehr stark und sehr früh auch vertreten gewesen in China. Und ich glaube, von 5000 Geschäften sind 2000 von seinen Luxusbrands in China. Genau, das auf jeden Fall erstmal zu ihm. Also momentan nach Forbes ist er, glaube ich, der zweitreichste Mann. Also das, was ich gelesen habe. Bei manchen ist es ein bisschen unterschiedlich, weil manchmal, er tauscht sich immer so ein bisschen mit Elon Musk aus. Also so manchmal Elon Musk, manchmal Bernard Arnault. Aber ich glaube, laut Forbes ist er jetzt gerade der zweitreichste Mann der Welt unter Elon Musk eben. Ja, mit einem Vermögen von geschätzten 179,4 Milliarden US-Dollar.
Ja, ich bin hier gerade bei so einer Seite, da ist der Stand angeblich Oktober 2023 und da ist auch Elon Musk an oberster Stelle, dann Bernard Arnault, dann Jeff Bezos.
Mhm. Ja, und ja, die drei betteln sich immer so ein bisschen, aber ich glaube, Elon Musk, den kann man gerade leider echt nicht vom, oder was heißt leider, aber den kann man halt einfach nicht vom Thron werfen, der ist wirklich unangefochten.
Ja,
aber das auf jeden Fall erstmal zum Bernard Arnault. Und was ich auch ganz interessant fand, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, dass er hat ja auch einen Spitznamen, der gute Bernard. Und da können wir vielleicht kurz drüber reden, weil würde mich mal interessieren, was du so, nach dem, was ich jetzt auch erzählt habe, was du, wie du ihn so einschätzen würdest, wenn du das halt hörst.
Erzähl mal.
Und zwar sagt man zu ihm, dass sein Spitzname ist der Wolf in Kaschmir.
Okay. Ja.
Und was würdest du jetzt so darunter verstehen? Also gerade auch, wenn man vielleicht mal einen kritischen Blick auf ihn wirft oder vielleicht auch nicht, aber so, absolut. Was würdest du?
Also ich finde, man kommt gar nicht darum herum, einen kritischen Blick auf ihn zu werfen, weil er ja auch einfach sehr viele Firmen, die irgendwie keine andere Wahl mehr hatten, vielleicht auch ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und dann eben daraus Geld gemacht hat. Was vielleicht auch manchmal für die Firmen gut war, weil alles andere den Untergang bedeutet hätte. Aber jetzt steht man eben unter so einem großen Konzern. Das bedeutet ja auch immer, dass man nicht mehr frei handeln kann irgendwo. Und ich würde das eben so interpretieren, dass, ich meine, man muss mal überlegen, wenn ein Mensch mit Leuten wie Putin und Donald Trump kooperiert und irgendwo ja auch denen
also
relativ
kooperiert
nahe steht.
Ist vielleicht
ja,
zu groß
kooperiert.
Gesagt.
Gut,
aber
ja.
Auf jeden Fall sich, also Kontakt auf jeden Fall geknüpft hat, sage ich mir, ist nicht unbekannt mit denen.
Genau.
Und Donald Trump hat schon sehr viel tolle Worte über ihn in seinen Reden auf jeden Fall losgelassen.
Genau. Und ich meine, das sind ja alles schon so ein bisschen so Sachen. Und generell weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was er für ein Mensch ist, aber er wirkt auf mich schon so ein bisschen, kann man das sagen, ohne zu fies zu sein? Einfach so ein bisschen böse.
Ja, also ja, kann man ja sagen.
Ich glaube, jemand, der nett, also der sieht relativ nett aus, aber man, ne, wenn man sich das dann so alles anguckt und so, denke ich mir so ein bisschen, zu so viel Macht kommt man nicht nur mit Nettigkeit und Lächeln und Händeschütteln.
In einem guten Auftreten.
Sondern, da ist auf jeden Fall, steckt auf jeden Fall relativ viel Dreck dahinter, würde ich mal jetzt so vermuten. Und ich meine, wir wissen ja eh, dass die Modewelt einfach auch eine dreckige Welt ist und eine Welt ist, die Welt kaputt macht. Und wenn man sowas alles mit einem guten Gewissen machen kann und auch so viel produziert und so viel, initiiert, was kein Mensch braucht, was einfach nur des Geldes wegen gemacht wird, dann ist das irgendwie für mich schon ein verquerter
Wolf.
Mensch, einen Wolf. Ja. Und Kaschmir natürlich, weil, erzähl
also
du
genau.
Mal.
Ja, also genau, weil, also es geht eben genau auch darum, also wenn man sich jetzt mal so ein bisschen so die negativen Charaktereigenschaften in so Geschichte über einen Wolf halt anschaut, dann gelten Wölfe ja auch öfter so ein bisschen auch so als gerissen und so gewieft, sage ich mal. Also wenn man jetzt vielleicht auch mal so auf Rotkäppchen schaut. So ein bisschen, die wissen, wie sie sich nach außen, wie du es auch gesagt hast, so gut darstellen und ach, ich zeig dir den Weg zu der Oma, so. Also ich bin der liebe Wolf. Aber im Endeffekt steckt dann doch noch ein anderer gewiefter Plan dahinter. Also so, das ist ja so ein bisschen, ich glaube, deswegen sagt man auch Wolf in Kaschmir. Weil sonst, also es gibt ja auch, ich glaube, der Wolf im Schafspelz, ja, ne, sagt man ja auch. Und bei ihm, glaube ich, sagt man halt Kaschmir, weil Kaschmir eben auch so ein schöner, hochwertige Faser ist und das ja auch einfach zeigt, dass er, ja, aus diesem Mode, aus dieser Modebranche kommt, aus der Luxusmodebranche, glaube ich auch, und sich vielleicht auch einfach gut kleidet. Und ja, der Wolf zeigt einfach so ein bisschen dieses, ja, nach außen hin so sympathisch, mhm, und irgendwie sich gut darstellen und auch immer schön spenden und irgendwie auch sein, er hat auch irgendwie sein Privatjet verkauft, weil er CO2 einsparen wollte, nachdem Umweltaktivisten sich irgendwie beschwert haben oder so. Also so ein bisschen so, ja, nach außen hin noch dieses gute Bild bewahren, aber im Endeffekt schon sehr gerissen und auch rücksichtslos handeln. Ich meine, schon alleine, wenn man sich das anschaut, wie der die Leute von den Chefsesseln immer runtergeworfen hat. Also der wusste schon ganz genau immer, was er macht. Und zum Beispiel auch mit dem Ricamier, mit dem hatte er ja auch quasi erst so ein bisschen angebändelt und so gemeinsame Sache gemacht und so ein bisschen sympathisiert. Und dann hat er ihn ja auch am Endeffekt eiskalt vom Thron geworfen, sage ich mal so. Und ja, der weiß schon ganz genau, wie er die Kontrolle kriegt und ich glaube, wie er Macht bekommt, wie er natürlich auch Geschäfte macht und wie er auch Geld einfach behält. Weil ich glaube, man wird nicht ohne Grund so reich. Also natürlich, wenn man auch erfolgreich ist und so, aber man sieht das ja schon alleine daran, auch an der Fashion News. Und das ist, glaube ich, auch eben nochmal so eine Schattenseite. Ich glaube, der versucht schon sehr viel. Ich will ihm nichts unterstellen, weil das sind alles nur Verdachtssachen, die ich gelesen habe, weil im Endeffekt weiß man das ja nie. Und ich will jetzt auch keine Aussagen tätigen. Aber ja, also das, was so Geldwäsche angeht und Steuerhinterziehung und solche Sachen, ich glaube, der versucht da schon ganz schön viel, um eben natürlich Geld zu behalten. Weil es gab ja auch mal sowas, da wollte er der Reichensteuer auch entgehen, als irgendwie Frankreich eine Reichensteuer verhängen wollte. Und da hat er versucht, sich direkt die belgische Staatsbürgerschaft irgendwie anzueignen, damit, stimmt, er dem entgehen kann.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Und es gibt irgendwie auch, das habe ich auch noch gelesen, dass er auf so einer Liste, also sein Name steht auf so einer Liste, das sind irgendwie die Paradise Paper, so nennt sich das. Das wurde geleakt 2017 und das ist irgendwie so wie so eine Liste, wo Namen draufstehen von Leuten, die, also von reichen Leuten vor allem oder auch Politikern, Schauspielern, Musikern, halt von irgendwelchen bekannten Leuten, die quasi, oder ach, wie kann er das erklären? Also stehen Namen drauf von reichen Leuten, die ein System haben, ein kompliziertes System haben, wie sie quasi Geld verschleiern und wie sie quasi im Ausland irgendwo Geld zum Beispiel bunkern oder was auch immer oder offshore quasi Geld haben, damit das Finanzamt halt nicht darauf aufmerksam wird, nicht mitkriegt und sie quasi keine Steuern zahlen müssen. Und war jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert erklärt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Nee, aber ich habe es verstanden. Also Geld unterschlagen. Sein Name,
ja, so ein bisschen Geld unterschlagen, damit er keine Steuern zahlen. Also er versucht einfach Steuern im Prinzip zu umgehen. Und da steht er zum Beispiel auch auf dieser Paradise Paper Liste. Jedoch verneint er das natürlich alles. Ist ja auch immer so. Also ja, dass das alles natürlich nicht stimmt. Wir wissen das alles nicht, aber im Endeffekt glaube ich, dass er auf jeden Fall ganz genau weiß, was er macht. Und schon alleine, dass er komplett seine Familie mittlerweile auch schon in diesem System und in seinem, damit drinne hat und in dem Unternehmen mit drinne hat. Also ich glaube, der ist schon sehr gewieft und da kann man auf der einen Seite kann man auf jeden Fall sagen, Chapeau. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch immer wieder diese Frage, wenn man sich überlegt, so, ja, moralische Menschlichkeit, wo fängt das an, wo hört das auf? Und ist das wirklich vertretbar bei manchen Sachen eben auch, ne?
Absolut. Und ich meine, ich glaube, es ist auch einfach so ein bisschen so ein Feind von allen in der Modewelt auf der einen Seite, weil er eben, ja, alles so einnimmt auch ein bisschen oder halt nicht er, sondern eben LVMH. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch eine große Chance für alle, weil ich glaube, für viele Marken ist es eben auch so eine Absicherung. Wenn man unter LVMH steht, dann ist man einfach sicherer. Und es gibt ja auch diesen LVMH-Preis, der jedes Jahr verliehen wird. Das ist ja auch für die ganzen Nachwuchsdesigner voll die Ehre, wenn man dort irgendwie Teil dessen ist oder vielleicht sogar eine Platzierung bekommt. Und das ist ja voll der Sprung in die Modewelt. Und das ist halt irgendwie wieder so ein bisschen diese Abhängigkeit, von der sich keiner so richtig lösen kann, weil er halt einfach den Markt beherrscht. Klar, neben Kering, was eben ein anderer sehr großer Luxusmodekonzern ist, aber LVM Asch ist halt einfach riesig und irgendwo sind alle, die in der Mode arbeiten, von diesem Konzern abhängig. So, ne?
Und ja. Ja, und irgendwie auf der einen Seite, ich habe auch so gemischte Gefühle zu ihm jetzt als Mensch, weil auf der einen Seite finde ich es irgendwie auch ziemlich cool, weil er so ein bisschen auch irgendwie das verkörpert, was ich auch, wenn ich jetzt Unternehmer und Unternehmerin wäre, was ich irgendwie auch so ein bisschen verkörpern wollen würde. Also eben auch so zum Beispiel diese Vision haben, Kreativität beibehalten, Kreative fördern, viel schon auf diese Kreativität schauen und auf der anderen Seite aber trotzdem natürlich ein Unternehmen führen, weil ich glaube, das ist halt schwierig, also kreativ zu sein oder Kreative zu fördern und sie auch kreativ sein zu lassen und trotzdem aber das Unternehmerische nicht zu vergessen, so, weil das ist eben genau das, ja, das Schwierige, was eben da vergessen wird.
Ja, auch irgendwie in diesem Kreativen das Kapital zu sehen, weil wir hatten es jetzt auch neulich hier irgendwann mal im Praktikumgespräch darüber, dass irgendwer erzählt hat, er kennt jemanden, der studiert Modemanagement und die Person, die das studiert, meinte dann eben so, ja, ich werde halt am Ende die Kohle verdienen, du nicht, zu der anderen Person, die halt Design studiert hat. Und ich meine, im Endeffekt, es ist halt einfach so, dass die Kreativen selbst in der Mode nicht das Geld machen, sondern eben die Unternehmer das Geld machen und auch nicht wenig davon. Und deswegen ist es halt auch irgendwie voll schlau. Und ich glaube, das kann man ihm auch einfach nicht absprechen, dass er in dem Sinne, was Unternehmen führen angeht, einfach ein schlauer Kerl ist. Ob das auf Kosten anderer ist, dafür bin ich nicht tief genug in der Materie drin, aber ich glaube, vermuten kann man es. Aber das ist halt total interessant, weil, also ihr könnt da auch mal drauf achten, wenn man jetzt mal so in Paris vor allem, aber auch überall, bei den Fashion Weeks mal so schaut, welche Labels alle zu LVM Asch gehören. Das sind auch noch einige mehr als die wir jetzt aufgezählt haben. Also ich weiß, dass auch kürzlich das Label, warte, wie heißt es nochmal? Einen Moment. J.V. Anderson zum Beispiel zu LVM Asch dazu gezählt wurde. Und also es gibt immer wieder neue Leute, die dort Teil von werden. Und deswegen ist es einfach auch so ein wachsendes Unternehmen, wo...
Und es ist halt ein Riesenmonopol einfach.
Absolut, absolut. Und da ist ja auch immer so ein bisschen diese Frage, bis zu welchem Punkt das überhaupt erlaubt ist, weil ja, so eine Monopolmacht eigentlich, also ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nur mit Deutschland aus, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch nicht mehr rechtlich so zu vertreten ist, ne?
Ja, und die Frage ist halt auch immer so, also was ich für ein Problem halt eben auch so mit sowas habe, ist eben auch, ich glaube, dieser Bernard Arnault ist schon, oder, ja, ich will niemandem was unterstellen, aber ich glaube, er ist schon ein sehr macht- und, kapitalorientierter Mensch natürlich. Ich glaube, er lebt auch für seinen Job und ich glaube, er liebt auch seinen Job, weil er arbeitet ja wirklich 24/7 und auch in seinem Alter, er ist ja schon 75 oder über 70, ich weiß gar nicht, wie alt er ist jetzt, aber auf jeden Fall schon weit über 70. Hat er auch Spaß dran, aber die Frage ist halt genau, an was hat er Spaß?
Ja.
Also weißt du, was ich meine? So dieses so, halt Geld verdienen, okay, ja, macht Spaß. Ja. So, und das halt einfach so Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, wow, macht Spaß. So, aber nein, ich meine, da steckt natürlich noch viel mehr hinter, ist ja klar. So dieses Kreative von den einzelnen Unternehmen, da stelle ich mir halt so die Frage, geht das nicht vielleicht irgendwann auch verloren? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, weil es steht ja immer unter diesem großen, Großkonzern quasi, unter diesem großen Luxusunternehmen, an das du dich dann halt halten musst. Und da ist es halt schon irgendwie traurig. Auch da haben wir ja schon das letzte Mal drüber geredet, wie Birkenstock zum Beispiel, die ja jetzt an die Börse gehen und zu LVM Asch gehören, wo ich mir auch so denke, geht da nicht vielleicht am Ende doch dieser Grundgedanke des Schuhs verloren? Weil das ist halt irgendwie schade. Dann, es geht ja dann auch wieder nur um Profit irgendwo, ne? Und dass Menschen sich das leisten, die es sich leisten können.
Absolut. Ja. Und das ist eh auch nochmal ein wichtiger Punkt. Sowohl mit Birkenstock als auch zum Beispiel vor ein paar Jahren war es Rimowa, wo du dann weißt, oder wo alle dann auf Halb-Acht-Stellung sind, weil es heißt, oh Gott, das Label geht bald zu LVMH. Wenn ich ein Produkt von denen will, muss ich es mir jetzt kaufen, weil danach kann ich es mir wahrscheinlich nicht mehr leisten. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass LVMH wirklich hauptsächlich sich eben an Kunden richtet, die im Luxussegment auch Geld ausgeben können. Und ich meine, Birkenstock war ja lange Zeit ein Schuh, den konnte sich fast, also konnten sich viele Leute leisten, zumindest der Mittelstand. Und ja, sobald das jetzt eben zur LVMH gehört haben, sind die Preise ja radikal gestiegen. Und genauso bei Rimowa, das waren schon immer teure Koffer. Aber ich weiß noch, dass damals alle voll waren, oh, ich hole mir jetzt noch schnell Rimowa-Koffer. Und die dann auch voll im Sale waren, weil es eben dann überging zur LVMH. Und das ist irgendwie voll schade, dass dann so ein bisschen den Leuten, die sich's vielleicht eigentlich hätten leisten können, so was, so ein Produkt entzogen wird. Also man ändert auch sofort die Käuferschicht, ja, sozusagen.
Genau. Und ich denke mir auch so, ich finde es irgendwie auch so ein bisschen dumm, weil ich mir so denke, der hat ja wirklich genug Geld, dieser Bernard, oder auch das Unternehmen. Ich meine, LVMH läuft ja so, die haben ja genug Unternehmen. Warum kannst du da nicht sagen, okay, wir kaufen Birkenstock auf und versuchen das Unternehmen aber so aufzupäppeln, dass wir, also weil er kann ja bestimmt Geld auch noch mal reinstecken, tut ihm bestimmt nicht weh, und dass es trotzdem aber noch zugänglich ist für normale Menschen. Ja. Aber ich glaube, das ist natürlich auch gar nicht sein Anspruch, weil er will ja die Luxus, nur die Luxusleute ansprechen. Und ich habe auch gelesen, das fand ich so interessant, also so auch nochmal, was die Frage angeht, warum oder wie kam es eigentlich dazu, dass er wirklich so ein reicher Mensch geworden ist? Jetzt rein von diesen, also warum das so gut funktioniert im Endeffekt mit diesen Luxus-Brands, weil es ja wirklich so ist, wenn, keine Ahnung, zum Beispiel die Wirtschaft schlecht läuft oder generell, wenn Sachen teurer werden, ist das ja erstmal so für den Normalverbraucher halt schlecht, weil er sich nicht mehr leisten kann. Und dann gehen halt voll viele Shops zum Beispiel pleite. Aber bei Luxusbrands, die halt auch ein Luxuspublikum haben oder Konsumenten haben, ist es so, wenn da der Preis hochgeht, dann wird meistens der Konsum sogar noch höher, weil die sich halt so denken, oh, das ist jetzt noch teurer, das heißt, es muss noch besser sein. Das heißt, ja, jetzt kaufe ich es mir umso mehr. Das heißt, wenn eigentlich in den Luxusbrands die Preise steigen, wird noch mehr konsumiert von denen, die die Luxusbrand halt kaufen, also von denen, die Geld haben, weil die sich noch mehr, das ist so eine, diese Käufer-Verkäufer-Psychologie, ja, die dahinter steckt.
Absolut, und das
und deswegen
ist ganz anders.
Funktioniert als, das halt immer.
Ja, und das ist eben ganz anders als im Standard, keine Ahnung, bei den Standardkunden, sage ich jetzt mal, weil da steigt natürlich erstmal den Konsum, wenn was billiger wird. Und dann wird es wieder teurer sozusagen, wenn dann, aber das ist total krass, dass, und das ist auch so perfide, wenn man sich mal überlegt, dass Leute diese Dinge dann nur besitzen wollen, weil sie teuer sind. Und ich meine, man kennt das ja auch manchmal so ein bisschen von sich selbst, dass man irgendwie eine Sache unbedingt haben will. Und man könnte sich jetzt auch das Tablet von, weiß ich nicht, einer anderen Marke holen, aber man möchte es natürlich unbedingt vom Apfel, weil es einfach irgendwie toller ist, so, und wenn man eben noch mehr Geld hat, dann will man es vielleicht von noch was Exklusiverem jetzt in anderen Bereichen, und ist dann natürlich auch einfach irgendwie so, ja, ich habe halt das Geld, um jetzt noch mehr auszugeben dafür, ne? Das ist total absurd, wie das funktioniert, und dass es funktioniert, und dadurch ist es ja irgendwie auch klar, dass dieser Mann der reichste Mann bleibt oder fast der reichste Mann bleibt.
Genau.
Weil
wenn da noch ein bisschen Steuerhinterziehung dabei ist, ja, und dann klappt das sowieso alles umso besser. Also
ja,
ganz ehrlich.
Absolut.
Ja. Und ja, also was ich mir nämlich auch bei der Frage gedacht, also was ich mir so ein bisschen gedacht habe und mir die Frage gestellt habe, was jetzt wir vielleicht auch noch mal zum Ende hin ein bisschen diskutieren können. Zum einen habe ich mich so ein bisschen gefragt, oder habe ich mir so gedacht, ist es nicht irgendwie krass, dass in der Welt, wenn man sich das jetzt gerade mal so anschaut, das Verhalten, das Kaufverhalten, gibt es auf der einen Seite so dieses richtig billige Fast Fashion teilweise, wie so Marken wie Shein oder Primark oder was auch immer, halt eben so dieses wirklich billige Fast Fashion. Und auf der anderen Seite, und was halt sehr stark konsumiert wird von Leuten, die eben vielleicht auch nicht so viel Geld haben. Und auf der anderen Seite stehen aber diese Luxus-Brands, die momentan auch schon seit längerem wieder komplett im Hype sind, wo einem auch durch Instagram und Co. suggeriert wird, dass jeder jetzt auf einmal eine Hermes-Tasche hat oder man das irgendwie haben kann oder braucht oder was auch immer, weil die das eh irgendwie gesponsert kriegen oder eine Dior-Bag, weil auch Dior die ganzen InfluencerInnen irgendwie sponsert mit was auch immer, was auch natürlich cool ist. So hätte ich auch gerne, keine Frage, ne? Aber es wird einem halt so suggeriert, dass, also halt Leuten, die das halt anschauen, ja, dass da die Nachfrage eben auch höher wird. Und ich finde es so spannend, dass wir voll dazwischen stehen, weil es gibt irgendwie nicht mehr so ein richtiges Mittelding, habe ich manchmal das Gefühl, sondern auf der einen Seite geht der Konsum direkt in diese extreme Luxusrichtung oder halt noch so ein verstärkter Konsum dann auf dieses so, ja, ich kaufe mir jetzt halt irgendwie was Billiges, weil ja, ich brauche das jetzt oder will das jetzt haben, um vielleicht so, also weißt du, was ich meine, so, was ist so mit der Mittelschicht teilweise.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch so. Einfach dadurch, dass, also ich habe das Gefühl, aber vielleicht liegt das auch an meiner Blase, dass immer mehr Leute und auch immer mehr junge Leute, auch wenn mir das so bei TikTok und so angezeigt wird, einfach fashionable sein wollen und irgendwie so zu den Fashion-Leuten gehören wollen. Und dazu gehört es ja dann teilweise wirklich auch irgendwie mindestens eine Designertasche zu besitzen oder so und man dann irgendwie dafür Geld ausgibt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es dann schon noch diesen Mix gibt. Also, dass es Leute gibt, die haben dann Designer-Handtaschen, aber die Unterwäsche ist von Primark. Oder, weißt du so?
Nee, voll. Also, das meine ich auch gar nicht, sondern eher nur so vom Gesellschaftsbild her. Das ist eher so, also ich weiß nicht, dass man schon merkt, dass es so eingeteilt wird, so in die, weiß ich nicht, der extreme Konsum der Oberschicht, was Luxusartikel angeht und der extreme Konsum vielleicht so eher von der Unterschicht, die zum Beispiel dann eher billig einkaufen. So, ich will nicht nur sagen, dass die Unterschicht billig einkauft oder nur die Oberschicht teuer einkauft, aber dass eben, wenn man sich das so anguckt, das Konsumverhalten da so immer in Extreme geht. Weißt du, was ich meine? So, es gibt nicht mehr so wie früher dieses, gibt sowieso nicht mehr dieses, ja, ich gehe halt zu meinem Einzelhandelladen um die Ecke, weil ich weiß, der schneidert mir oder der macht mir die Schuhe so und so. Also das gibt es ja sowieso nicht mehr, das stirbt ja immer mehr aus. Aber das, was früher so die gute Mittelschicht sich geleistet hat, das gibt es jetzt irgendwie nicht mehr, sondern es gibt dann eher so dieses so ganz billig oder ganz teuer. Natürlich gibt es was dazwischen, aber weißt du, was ich meine? So dieser Konsum, dieser Überkonsum liegt entweder bei dem richtig billigen oder bei dem richtig teuren.
Ja, und klar, weil irgendwie viele Menschen, nicht alle, aber sehr viele Menschen, ich würde mich, glaube ich, auch dazu zählen, einfach etwas konsumsüchtig sind. Und wenn du eben viel Geld hast, dann lebst du das halt im Luxussegment aus. Und wenn du wenig Geld hast, willst du das trotzdem vielleicht ausleben, weil es, glaube ich, teilweise wirklich auch so ein bisschen dieses schnelllebig ist und dieses immer was Neues haben wollen und so. Und dann lebst du eben diesen exzessiven Konsum in diesen günstigen Marken aus irgendwo. Weil ich glaube, dieses Bedürfnis ändert sich ja nicht, nur ob du weniger oder mehr Geld hast. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das, ja, das ist einfach so, dass es immer schneller wird, immer mehr wird und man immer eher was Neues will. Und bei mir ist es so, ich kaufe zwar super viel Secondhand und so, aber selbst da denke ich mir so, muss ich jetzt nicht so viel haben, wie ich besitze. Aber es ist einfach irgendwie, gerade jetzt so, muss ich auch mal sagen, die letzten Tage hier in Stockholm, bevor mein Praktikum losging, und dann war ich noch krank, dann lag ich im Bett, aber die Tage, wo ich nicht krank war, war ich fast jeden Tag irgendwie, bin ich halt so raus und dann bin ich mal in irgendeinem netten Laden vorbei, oh, bin ich mal rein, hab mir was gekauft. So, weil das irgendwie ein einfach, also zumindest kann ich da für mich sprechen, mich befriedigt das ehrlich gesagt wirklich.
Ja, leider macht ein Materialismus
manchmal
glücklich.
Es macht mich einfach teilweise echt glücklich und es ist bei mir immer sehr phasenweise. Es gibt dann auch Phasen, wo ich gar nichts Neues kaufe, aber es gibt halt andere Phasen, wo ich dann voll so bin, oh, ich will meinen ganzen Kleiderschrank ändern, ich will jetzt das und das und das und das.
Ja, bei mir liegt es halt vor allem aber auch immer eher daran, weil ich meistens halt, also das, also ich merke das, weil ich merke so daran, wenn ich mehr Geld hätte, dann würde ich eigentlich, gefühlt habe ich manchmal auch das Bedürfnis, monatlich könnte ich meinen Kleiderschrank ändern. So, ne? Und ich glaube, das ist eben das Gefährliche, weil wenn du halt mehr Geld hast, dann hast du, glaube ich, auch teilweise die Bereitschaft mehr dazu, auch mehr zu konsumieren, weil du denkst dir so, ach was, so mäßig, was kostet mich die Welt? So, ja. Ne? Und das denkst du natürlich aber auch, wenn du halt so mittelmäßig Geld hast und was halt extrem billig ist und du dann auch so denkst, was kostet mich genau. die Welt? Dann kaufe ich halt, mache ich halt eine Großbestellung bei Shein. Ja. Gibt's ja auch.
Absolut, so, ne? Das, also ich glaub, meinte ich.
Das ist halt so dieses, dass ich, und ich glaube, das ist halt auch das Problem bei diesem ganz billigen Fast Fashion, dass sich teilweise halt auch die Mittelschicht auf einmal so fühlt, als hätte sie viel Geld, weil sie viele Sachen kaufen können für wenig Geld und man so das Gefühl hat, boah, weißt du, was genau. ich meine?
Also man will ja also
so oder so
irgendwo auch
müssen dazu wir hören. Über unser so oder so müssen wir aber über unser Konsumverhalten extrem nachdenken. Das wissen wir ja auch alle so, ne? Aber es ändert sich halt leider einfach nicht. Und was dann doch auch immer die Parallelen sind, ist dann im Endeffekt scheißegal, ob du bei einer Luxusbrand kaufst oder bei ja, also am Ende ist es dann auch so, dass also so bei Louis Vuitton oder so wird was vielleicht nicht mal unbedingt besser hergestellt, weil mittlerweile da auch, ja, die dann in den gleichen Fabriken herstellen. Ist natürlich nicht immer so, aber manchmal die High-Fashion-Brands stellen dann auch nicht immer unbedingt besser her als manch andere. Und zum Beispiel auch voll viele Brands, die verbrennen auch alles, wie H&M und Co. auch und sorgen extrem dazu, also tragen extrem dazu bei, dass ja, Klimawandel etc. Ne?
Absolut, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch immer sowas, wo ich auch gelegentlich jedes Mal so denke, Mann, warum musste ich unbedingt was mit Mode machen? Andererseits bin ich dann wieder so, okay, mit allem anderen wäre ich wahrscheinlich nicht glücklich geworden, weil das einfach das ist, was mir am meisten Spaß macht. Aber man ist halt echt so ein bisschen so, es ist eigentlich ein dreckiges Business. So, egal wie man es macht, egal wie nachhaltig man es gestaltet, es ist immer noch eine Ressourcenverschwendung irgendwo, weil wir eigentlich schon genug davon haben. Und ja, aber irgendwie ist es halt dann, kann man sich manchmal nicht so aussuchen, was irgendwie die Passion von einem ist. Und muss dann einfach versuchen, es möglichst schonend eben umzusetzen für sich selbst auch und für die neue Generation. So. Ja, und da ist auf jeden Fall LWM Asch kein gutes Beispiel, würde ich mal sagen.
Ja. Ich meine, der Bernard Arnault überkonsumiert ja im Prinzip auch den Kauf von Unternehmen.
Ja,
also ich meine, der ist ja auch, dass er denkt, noch mehr Unternehmen müssen in meine Unternehmen, ja. Noch mehr muss ich aufkaufen. Der ist auch so übel. So.
Ja. Ja, der ist süchtig nach dem. Und der ist wahrscheinlich einfach süchtig nach Geld, wenn wir es mal so sehen. Also, weil, ich meine, ganz ehrlich, der braucht ja wirklich nicht mehr. Das ist ja jetzt wirklich Fakt. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwann einfach nur noch so eine Sucht. Eine Sucht nach Macht und Geld. Und das hängt dann einfach zusammen. Je mehr Geld ich habe, desto mehr Macht habe ich. Und deswegen werde ich immer weiter so machen, wie ich mache. Ich bin mal gespannt, weil der gute Kerl ist ja nun schon ein bisschen älter, was dann kommt, wenn dem seine Zeit auf der Erde vorbei ist. Oder ob er vielleicht irgendeinen Plan in der Hinterhand hat, für immer zu leben. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ja, ob dann irgendwie Kinder übernehmen oder, weil das ist ja wirklich ein Millionen, Milliarden, Billiarden, whatever Erbe, was man da bekommt, wenn man eben wahrscheinlich diejenige Person ist, die dann LWM Asch übernimmt. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt und welche Brands sich noch dem Schicksal hingeben und sich von LWM Asch um den Finger wickeln lassen oder einfach nicht mehr anders können, weil sie es finanziell nicht alleine halten können, noch dort zu landen.
Ja.
Auf jeden Fall der wichtigste Konzern für die Modewelt und für ganz, ganz viele andere Brands auch. Ich hoffe, und ich finde, das ist ein sehr komplexes Thema, ich hoffe, man hat ein bisschen verstanden, worum es bei LWM Asch geht und was dieser Konzern macht und vor allem, was für Macht er hat. Und ihr konntet uns folgen und etwas mitnehmen aus der Folge. Hast du denn irgendeine Empfehlung für uns?
Ja, und zwar kann ich nur sagen, hört das neue Troye Sivan Album.
Ja?
Nein, ich liebe den.
Ich finde den auch von der Person total toll, aber ich habe mir noch nie so richtig seine Musik angehört. Das hatte ich mir jetzt schon lange vorgenommen.
Also ich muss sagen, für einen Pop-Musiker, also so für Popmusik, ich bin ja, also ich höre ja eigentlich so viel unterschiedliche Musik und höre eigentlich gar nicht so viel Pop- und Mainstream-Musik mehr in den letzten Jahren.
Außer wenn wir aber zusammen sind und irgendwie Erinnerungen festhalten müssen.
Ja. Aber da muss ich schon sagen, oh Gott, ich habe nur noch 1% Maus. Da muss ich schon sagen, den liebe ich sehr.
Cool.
Und Album ist geil.
Dann hören wir uns lass das uns mal hier an. Soll ich Pause machen oder soll ich zu Ende moderieren?
Nein, mach zu Ende. Ja. Ich sag schon mal Tschüss von meiner Seite, weil mein Handy geht ja gleich aus, Leute.
Ja, Alinas Handy geht gleich aus und ich habe für heute auch leider gar keine Empfehlung, weil ich irgendwie gar nichts Inspirierendes erlebt habe, also außer meine eigenen Erlebnisse, aber ich habe jetzt nichts, was ich mit euch teilen kann. Außer vielleicht mal die Marke angucken, wo ich mein Praktikum mache, damit ihr wisst, was mich gerade inspiriert. Und zwar heißen die Wave Review. Aber ansonsten gibt es von mir nichts zu berichten. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns hiermit. Ich verabschiede mich für uns beide. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Und wenn ihr denkt, dass Bernard Arnault ein Wolf im Kaschmir ist, dann lasst uns wissen, warum und was eure These dazu ist. Bis bald!